Ja, im Urlaub machen wir abends immer einen Spaziergang zu zweit, meine Frau und ich. Wir waren vor einiger Zeit in Dänemark und es war ein Haus, das hat uns total fasziniert. Wir sind jeden Abend dran vorbeigegangen und haben uns jeden Abend darüber ausgetauscht und auch noch nach dem Urlaub. Es hatte einen eigenen Meerzugang, einen eigenen Strandabschnitt, großes Hanggrundstück, schickes Haus. Wirklich schickes Haus, sah super aus. Es gab aber ein Problem. Es ist ungefähr 20, 30 Zentimeter abgerutscht. Das heißt, es wohnte niemand mehr in dem Haus. Es war ein Fall für die Versicherung geworden. Das Fundament war nichts. Und es ist manchmal so, da steht ein fantastisches Gebäude, was richtig groß ist, was richtiges schick ist. Man schaut sich nur den schiefen Turm von Pisa an und dann ist das Fundament aber nichts. Und dann kannst du letztendlich nicht gescheit drauf bauen. In der heutigen Predigt wird es um solch ein Bauwerk gehen, um die Frage, wie sieht's mit dem Fundament aus und dann, wenn das Fundament passt, wie wird weiter drauf aufgebaut. Der Text für die heutige Predigt steht im Korintherbrief und Korinth war damals eine blühende, pulsierende Handelsmetropole, 80 bis 100.000 Einwohner circa. An anderer Stelle habe ich sogar gelesen, 150.000 Einwohner. Das alte Korinth war 146 vor Christus von den Römern zerstört worden. 44 vor Christus hat Julius Caesar es neu gegründet, dort viele Freigelassene, also ehemalige Sklaven angesiedelt, dazu Veteranen und Händler. Es gab also keine alteingesessene Aristokratie, sondern es war eine relativ junge Stadt. Es war eine Handelsmetropole mit zwei eigenen Häfen, viele Menschen, die dort durchkamen, ein buntes Leben, religiös sehr vielfältig. Es wurden griechische Götter verehrt, römische Götter wurden verehrt. Man hatte Mysterienkulte und orientalische Religionen und es gab auch eine jüdische Gemeinde mit eigener Synagoge. So das Image von Korinth, es war eine pulsierende Stadt, es konnte sehr viel Geld dort verdient werden, man konnte dort sehr erfolgreich sein. Sittlich war es ein bisschen schwierig, der Philosoph Platon ist vielleicht einigen bekannt und er umschrieb mal eine Prostituierte mit dem Begriff korinthisches Mädchen. Da weiß man schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht in dieser Stadt. Und es gibt im Griechischen, also Altgriechischen, ein Verb, korinthiasestai, das bedeutet wörtlich sich wie ein Korinther verhalten und meinte umgangssprachlich Unzucht treiben, schwelgen oder ein liederliches Leben führen. Herzlich willkommen in Korinth. Diese Stadt, wo das Geld regierte, wo die Lust regierte, wo die religiöse Vielfalt war. Und dort kam Paulus hin auf seiner zweiten Missionsreise. Wir schreiben möglicherweise Herbst 49, andere Quellen sprechen von Februar, März 50. Ist auch egal, so rund um das Jahr 50 war Paulus dort, hat angefangen in der Synagoge zu predigen, auf Jesus Christus hinzuweisen. Es gab dann ein bisschen Stress, nachdem immer mehr auch Christen geworden waren. Sie mussten ausweichen, gingen dann in ein Haus eines Neubekehrten und trafen sich dort. Die Gemeinde bestand aus Judenchristen, aber auch ganz stark aus Heidenchristen. Wir reden von 40, 50 Leuten bis vielleicht 100 oder auch 150 Leuten, die sich in unterschiedlichen Gemeinden trafen. Diese Gemeinde von Paulus gegründet, 18 Monate war er dort, fing relativ schnell an, eine eigene Dynamik zu entwickeln in Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist und dem ganzen Flair, das sie umgab. Es gab relativ früh Spaltungen, diesmal Spaltungen im negativen Sinne, dass man da ja, Gräben zwischen sich aufgemacht hat und die einen trafen sich da, die anderen trafen sich dort. Es gab eine relativ starke Profilierungssucht. Schaut mal her, was ich alles kann, was ich darstelle. Es gab ein großes soziales Gefälle in dieser Gemeinde. Es gab sehr wohlhabende Leute, die zur Gemeinde gehörten. Es gab ehemalige Sklaven, es gab Sklaven, es gab Tagelöhner, also Menschen mit relativ kleinem Budget. Und die Wohlhabenden haben dann, wie es auch Stil der Zeit und von Korinth war, auch gezeigt, was sie so alles drauf hatten, haben dann Abendmahl selber gefeiert. Das war ein opulentes Mahl, wurde viel Wein auch gereicht. Man war dann so ein bisschen angeheitert und dann konnten die Armen kommen, die Hunger hatten und bekamen noch eine Kleinigkeit. Paulus kritisiert das alles an verschiedensten Stellen. Man hatte andere Baustellen noch mit Götzenopferfleisch. Welche Bedeutung haben Gaben und was sagt eine Gabe über den Einzelnen aus? Und es gab Lager rund um die Lieblingsprediger. Das heißt, Paulus war dort gewesen, aber später kamen andere hin. Ein Apollon, der rhetorisch viel fitter noch war, als Paulus es war. Und es gab Leute, die sagen, boah, Apollon, das ist für uns das Vorbild. Andere sagten, ich setze auf Paulus und wiederum andere auf andere. Und so unterteilte man sich. Es war doch ziemlich viel Lagerbildung. Paulus hat dadurch durch die Leute der Chloe erfahren. 1. Korinther 1, Vers 11 wird darauf hingewiesen. Und drei Abgesandte aus Korinth brachten ihm auch noch zusätzlichen Fragenkatalog zum Gemeindeleben. Wird in 1. Korinther 16, Vers 17 darauf hingewiesen. Paulus hat dann den ersten Korintherbrief geschrieben. Wir sind jetzt so im Jahr 54, 55 nach Christus. Also relativ kurze Entwicklungszeit nur in dieser Gemeinde. Und ich lese den Predigttext für heute vor aus 1. Korinther 3, die Verse 9 bis 17. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Also er knüpft da nochmal an diesen Gesprächen. Wer ist denn jetzt hier so der Chefprediger und wem folgen wir denn nach? Wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Gottes Bauwerk. Die erste Botschaft von Paulus, die er sendet, ist, liebe Korinther, ihr habt vergessen, worum es in der Gemeinde geht. Was wirklich wichtig ist, worauf ihr euch konzentrieren und fokussieren solltet. Gemeinde ist keine Konkurrenz verschiedener Gruppen. Gemeinde ist keine Bühne für unterschiedlichste Persönlichkeiten. Es geht um was ganz anderes. Und er wechselt dann den Blick vom Ackerfeld auf das Beispiel des Bauers. Und da geht es zuerst und ganz zentral um das Fundament. Und ich habe ja schon gesagt, dieses Haus, viele von uns könnten das überhaupt nicht bezahlen, das wir da gesehen haben, wenn es in Ordnung wäre. Das Fundament war nichts und damit war das Haus relativ wertlos. Und Paulus betont hier gleich am Anfang, einen anderen Grund kann niemand legen, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Man kann über Gemeinden reden und lehren diskutieren. Man kann auf das eine oder andere eingehen, aber eins ist ganz zentral wichtig. Wir selber sind nicht das Fundament, sondern das Fundament ist Christus. Jesus Christus, der Grundlage ist. Und wenn wir von Jesus Christus reden, dann gibt es da immer gewisse Unterschiede. Manche feiern Jesus, den Wohltäter, der sich für andere eingesetzt hat, der dafür zuständig war, dass Leute gesund wurden und Menschen was zu essen oder zu trinken bekommen haben. Aber das ist nicht das Zentrale, von dem Paulus hier spricht. Wenn wir von Jesus sprechen, dann sprechen wir von Jesus, dem Christus, Gottes Sohn, der Mensch geworden ist, um für unsere Schuld zu sterben und wieder aufzuerstehen, der praktisch die Verbindung zwischen Gott und uns Menschen repariert hat. Und das ist zentral. Ich habe vor wenigen Tagen privat nicht, weil es mich inhaltlich interessierte, mit einem Vermögensberater gesprochen. Und da habe ich zu ihm gesagt, schau mal, wenn die Leute von dir denken, du bist super, du bist, kannst gut beraten, bist seriös, du bist hilfreich, du bringst die Leute voran, dann ist das das eine. Bringt denen aber überhaupt nichts. Sie müssen mit ihrem Geld zu dir kommen und sagen, ich investiere, ich lege es an. Und wenn wir über Glauben sprechen, wie oft sagen wir, ja, ich glaube an Gott. Und wenn ich in der Schule meine Schüler frage, glaubst du an Gott? Ja, ist ganz oft, ja, ich glaube an Gott. Aber es ist dieses, ja, ich denke, es gibt da einen Gott. Ich denke, es gibt da einen Gott, der Möglichkeiten hat. Es gibt einen Gott, der vielleicht sogar die Erde erschaffen hat, was auch immer. Ich halte das alles für wahr. Aber das hat mit meinem Leben noch gar nichts zu tun. Das ist so eine Aussage, der ich zustimme. Und wenn wir hier über Fundament reden, reden wir über Menschen, die den Glauben leben als Vertrauen in diesen Jesus Christus. Gott lädt uns zur Beziehung ein, streckt uns seine Hand entgegen, bereitet alles vor und sagt, komm und bau weiter und erlebe, wie gebaut wird. Das heißt, glaube nicht als ein nur für Wahrheiten, sondern als ein Vertrauen. Wie der Vermögensberater. Ich kann sagen, bist ein toller Kerl, das verändert nichts. Aber ich kann auch hingehen und ihm das geben, was ich habe und sage, arbeite damit, mach mehr draus. Und darum geht es im Glauben, dieses Vertrauen. Und die Korinther, die Christen in Korinth haben dort angefangen und sie haben gesagt, ja, diese Beziehung ist mein Ding und ich gebe mein Leben Jesus Christus. Ich vertraue auf ihn, ich investiere in ihn, er hat viel, viel mehr in mich investiert. Glaube als Basis und Christus als Fundament, das sie allerdings aus dem Blick verloren hatten. Die Korinther, das kann immer wieder passieren. Ich bin begeistert für eine Sache und dann erlahmt es so langsam. Dann kommt ein Pflichtgefühl dazu oder was auch immer, aber die eigentliche Intention hat man vergessen. Und die Korinther haben ihre Gemeinde weiter gebaut und haben ihre Gemeinde weiter durchgestylt, aber sie haben ihr eigenes Fundament noch daneben gelegt und haben gesagt, okay, groß ist von uns, der das und das alles kann, groß ist der, der das und das hat. Und Paulus ermahnt sie, drüber nachzudenken, was ist eigentlich euer Fundament? Wer ist der, auf den ihr vertraut? Ich war vor einiger Zeit mit einer Gruppe Kanufahren. Es war ein bisschen bewegungsunerfahrenere Frau dabei, die beim ersten Versuch ins Kanu zu kommen schon mit ihrem Kanu gekentert war. Und Kanu stand wieder auf der Seite und ich kam mit meinem Kanu hingepaddelt, also wir saßen zu dritt bei uns im Kanu. Und die sollten dann zu viert einsteigen. Und dann sagte sie zu mir, Andreas, gib mir deine Hand, dass ich einsteigen kann. Da habe ich gesagt, du, das ist keine gute Idee. Ich sitze im Kanu. Wenn du fällst, ich kann dich nicht festhalten. Ich habe keinen sicheren Stand. Sag doch jemanden, der neben dir auf der Treppe steht, dass er dir die Hand gibt und du einsteigst. Und sie hat gesagt, nein, ich vertraue dir. Und dann hat sie mir die Hand gegeben. Sie hat es tatsächlich ins Kanu reingeschafft. Nach ein paar Paddelschlägen war allerdings die Karriere dann auch beendet. Aber das nur am Rande. Und für mich aber ist es so ein Bild gewesen, wie oft gibt es Menschen, die sagen, ich investiere Vertrauen. Ja, ich investiere Vertrauen. Machen sich aber keinen Gedanken darüber, wie wackelig ist denn mein Fundament? Wie wackelig ist das, in das ich mein Vertrauen investiere? Ich habe zu Hause ganz viele Lebensoptimierungsbücher. Also wenn ich bei mir ein Problem feststelle, kaufe ich mir immer erstmal 3, 4, 5 Bücher zur Thematik, um dann festzustellen, dass es vielleicht doch nicht mein Problem ist, sondern anders und dann kaufe ich nochmal ein paar andere Bücher nach. Und wenn man diese Bücher sich anschaut, wenn man diesen Buchmarkt ein bisschen kaputt machen wollte, dann müsste man eigentlich nur darauf hinweisen, schau mal auf dein Fundament und überleg mal, ob Jesus Christus für dich nicht das passende Fundament ist. Setz dein Vertrauen in Gott. Sammel Erfahrung. Ich kann von mir sagen, Sehr gute Sache, sehr wichtig für mich, sehr zentral, sehr tragend. Für die Korinther auch, für viele andere Menschen auch. Es passiert dann manchmal, dass der Bau losgeht, der Bau geht weiter und ich weiß nicht, wer schon mal so einen Bau miterlebt hat, es ist etwas total Spannendes. Wir haben so ein kleines Reineckhäuslein und ich bin fast jeden Tag hingefahren, um zu schauen, hat sich was verändert? Und wenn sich was verändert hat, wie verändert sich's? Und Keller entstand, Bodendecke kam drauf. Dann entstand langsam das Erdgeschoss. Neben uns, die vier Häuser, da war schon überall das Erdgeschoss gemauert. Und dann komme ich zu uns hin, sehe das und sage zu den Maurern, das so könnt ihr es nicht lassen. Ihr baut gerade Mist. Nee, sieht super aus. Da sage ich, ja, für euch mag das super aussehen, ist aber nicht super. Ja, wir haben es genauso gebaut wie die anderen Häuser. Sage ich, ja, und das ist das Problem. Da gab es vier Häuser, die sind gleich gebaut worden und wir waren gespiegelt. Das heißt, wo bei uns die Gästetoilette ist, ist bei den anderen die Küche und wo deren Küche ist, ist unser Gäste-WC. Das heißt, die Wände stimmten nicht. Der Bauarbeiter, ich konnte ihn erstmal nicht überzeugen, aber als ich dann frustriert und niedergeschlagen von der Schule zurückgeradelt kam und bin wieder da vorbeigeradelt, grinst er mich an und meinte, sieht jetzt besser aus, oder? Sag ich, ja, jetzt sieht super aus. Da hatten die nochmal die Steine runtergenommen und das nochmal neu gemauert. Das ist gut. Und beim Bauen, das wissen alle, passieren Fehler und da können auch kritische Dinge auftreten. Paulus weist darauf hin, es wird gebaut, die einen mit Stein, mit Gold, mit stabilen Balken und so weiter, die anderen bauen mit Heu und Stroh, was jetzt nicht so positiv ist für ein Bauwerk. Und er sagt aber nicht, ihr macht das falsch und dies und jenes alles, sondern er sagt, Gott wird eines Tages das prüfen und er wird es ans Tageslicht bringen, wie gut euer Bauwerk war und wie gut ihr auf diesem Fundament weitergebaut habt. Aber er bringt Anregung und sagt, hey, ich helfe euch, drüber nachzudenken, wo passt der Bau? Wo macht ihr es richtig? Wo ist es erfolgsversprechend? Und ja, man fragt immer, wer ist für den Bau zuständig? Und in Vers 10b heißt es, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Jeder ist verantwortlich. Also wir können die Verantwortung für unseren Gemeindebau nicht an den KV auslagern oder an irgendeinen Ausschuss, sondern so wie wir hier sind, jeder von uns trägt seine Verantwortung auch im Bau der Gemeinde. Und in Vers 12 folgende heißt es dann, wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Paulus zeigt also, dass Gemeinde in unterschiedlicher Qualität gebaut wird. Und wichtig ist nicht immer, wie sieht was aus? Wie erscheint es uns auf den ersten Blick? Wenn wir einen Blick werfen in die 7-Cent-Schreiben, so ein Gemeindefeedback, so Gemeindetüff in der Offenbarung, dann haben wir da eine ganz blühende Gemeinde in Sardes. Toll, durchgestylt, hätte auch Livestream, hätte dies und jenes alles in ihrer Gemeinde. Und dann sagt Gott zu dieser Gemeinde, du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Das passt nicht. Du bist nicht mehr ans Fundament angedockt, du machst dein eigenes Bauwerk. Und dann haben wir eine kleine Gemeinde, klein, ärmlich, paar Stühlchen da, nicht gepolstert, hart und so weiter, verfolgt die Gemeinde in Smyrna. Und dort heißt es dann, in der Offenbarung, doch in Wirklichkeit bist du reich. Paulus hält das Verhalten der Korinther für unreif. Das schreibt er an anderer Stelle. Aber dann gibt er doch zahlreiche Tipps. Und 1. Korinther 12 bis 14 ist da eine Fundgrube. In 1. Korinther 12 bis 14, wenn wir es oberflächlich betrachten, geht es um die Geistesgaben. Das heißt, besondere Gaben, die man von Gott geschenkt bekommen hat, zum Dienst an der Gemeinde. Aber das war natürlich ein richtiges Konfliktfeld und hatte hohes Konfliktpotenzial. Und Paulus, also weil Leute sagten, boah, ich habe mehr Gaben als du oder ich habe bessere Gaben als du, ich bin der bessere Christ und du bist der schlechtere Christ. Und Paulus unterbricht dann diese Ausführung zu den Geistesgaben immer wieder mit sehr guten und fundamentalen Einblicken in das Christsein. Zunächst kurz, er fängt an und schildert die Geistesgaben und betont dann sofort, aber wir sind ein Leib. Es gibt keinen, der von sich sagen kann, er ist besser oder schlechter. Ja, ich bin wichtiger, ich bin die Schrankwand und der andere, ja, du bist nur die kleine Schraube. Ja, wenn dir die kleine Schraube mal runterfällt, bringt dir die große Schrankwand auch nichts mehr. Ja, du musst die kleine Schraube wieder finden. Und wie oft denkt man, oh, ich bin ja nur so ein kleines Schräubchen im Getriebe. Ja, ohne dich ist es ganz schwierig. Wir brauchen das. Und Paulus weist darauf hin, hey, ihr in Korinth, ihr in Oberzhausen, ihr sollt ein Leib sein. Ihr seid ein Leib und es geht nicht darum, wer ist was und wie sehr, sondern ihr gehört alle dazu, ihr seid alle wichtig. Und ich habe euch allen Gaben geschenkt, sagt Gott, zum Dienst an der Gemeinde. 1. Korinther 12, Vers 7, wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Und ich habe mich früher mal gefragt, ja, was sind denn so meine Gaben? Wie kann ich das rausfinden? Jeder hat ein unterschiedliches Selbstwahrnehmung, unterschiedliches Selbstbewusstsein. Und ich war viele, viele Jahre auf der Suche. Ich habe versucht, Sport. Ey, Gott, kann ich für dich irgendwie Sport machen? Das war nichts. Dann habe ich Musik gemacht, durfte in einem Chor mitsingen. Wir haben in Deutschland einmal im Monat irgendwo Konzerte gegeben. Und wir durften Lieder anmoderieren. Es war ganz streng geregelt. Moderationszeit ist die Hälfte der Liedzeit. Mehr durfte man nicht sagen. Und dann hatten wir eine Chorbesprechung und ein Chorist beschwerte sich. Andreas redet zu lange beim Moderieren. Und ja, das darf man kritisieren. Und dann reagierte unser Chorleiter, unser Chef. Und er sagte, hör zu, so sinngemäß, hör zu, die Regel, Moderationszeit ist die Hälfte der Liedzeit, gilt für euch alle. Nur nicht für den Andreas, der darf selber entscheiden, wie lange er redet. Und da habe ich gesagt, ups, das ist für mich, da ist mir so viel bewusst geworden. Ich habe dann aufgehört zu singen. Und habe dann, vielleicht wollte er das erreichen, habe mich dann aufs Reden konzentriert und habe gesagt, okay, meine Gabe ist vielleicht, Wortbeiträge in unterschiedlichen Situationen zu bringen und das zu investieren. Und es ist so wertvoll, auch untereinander, nicht jeder weiß, was kann er und was ist wichtig für die Gemeinde, sich auszutauschen. Torben und ich, wir haben erst vor zwei Wochen, einer Woche über jemanden gesprochen, wo eine Begabung zum Vorschein kam, die mir noch gar nicht aufgefallen war. Und das ist so wichtig, Feedback geben. Und dann denkt man immer, ja, man braucht diese und jene Gaben für eine besondere Sache. Ich durfte mal mit einer Frau reden, Personalentwicklung Deutsche Bank aus Stuttgart, hatte ich ein Interview geführt. Und die sagte, ja, wenn wir jemanden eingestellt haben und merken, er passt nicht gut, dann kündigen wir dem nicht, sondern wir checken nochmal, was kann der wirklich richtig gut? Und dann überlegen wir, wie wir die Stelle so ummünzen, dass er mit seinen Gaben sich voll einbringen kann. Und Gemeinde ist kein Ort, wo wir sagen, wir brauchen nur bestimmte Gaben, sondern jeder von uns ist wichtig für die Gemeinde, jeder hat Gaben und wir müssen nur schauen, wie wir sie zum Gelten bringen und zum Dienst an der Gemeinde bringen. Ein weiterer Punkt, den Paulus erwähnt und Cornelia Kaczunga war letzte Woche schon drauf eingegangen, ist dann, nachdem er nochmal kurz auf Geistesgaben zu sprechen kommt, dass er in 1. Korinther 13 zur Liebe kommt. Und wie fundamental wichtig und zentral das ist. Und ja, Jesus hat es seinen Jüngern vorher auch schon selber gesagt, Johannes 13, Vers 34, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist auch eine wichtige Sache. Wenn wir Gemeinde prüfen, Gemeinde ist also eine Gemeinschaft von Menschen mit Christus als Fundament, in der die Gaben eingebracht werden können zum Dienst aneinander. Und dann die Liebe. Wie sieht der Liebesfaktor aus untereinander? Ich fand das ganz nett. Ich habe bei Google eingegeben, KI-Suchanfrage. was eine liebevolle Gemeinde auszeichnet, beziehungsweise was eine Gemeinde, Kirchengemeinde tun kann, um liebevoller zu sein. Und ich fand das schön, was da kam, nämlich man sollte einen Begrüßungsdienst einrichten, ein Gebets- oder Seelsorgeangebot wäre gut und nach dem Gottesdienst könnte man auch überlegen, Kaffee auszuschenken. Aber ich dachte, das ist schön. Das ist schön. Und wir dürfen uns freuen, dass Liebe untereinander da ist und dass wir Liebe leben und können Gott Dank sagen dafür und das weiter pflegen. Und wir können immer weiter schauen, wo kann die Liebe noch praktischer werden? Wo sind Menschen, die uns durch die Lappen gehen, die wir vorher nicht im Blick hatten? Welche Bedürfnisse haben die? Wo können wir sie unterstützen? Wie können wir auch Veranstaltungen liebevoller gestalten? Was fehlt uns da noch? Ist natürlich einfach, wenn es um eine Einzelperson geht, die kann man fragen, was brauchst du? Wenn es um eine Gruppe geht, da können wir verschiedene Meinungen sammeln. Da kommt dann mehr Epheser 4, Vers 2 zum Tragen. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Das kann auch manchmal gefordert sein, aber dass wir überlegen, wie können wir auch dort immer weiter vorankommen. Es ging also um den Bau von Gemeinde. Paulus findet eine sehr spezielle Gemeinde vor. Sehr heterogen. Sehr viel Spaltung, Konflikte, dies und jenes. Ach, manche haben andere aus der Gemeinde verklagt und so weiter. Also man muss mal einen Korintherbrief lesen, das baut einen auf, wenn man das sieht. Und denkt, ey, bei uns ist es anders. Hoffe ich, aber ich gehe von aus. Also ich weiß es, es ist anders. Und dann dieses Feedback zu nehmen und zu sehen, Christus ist das Fundament. Worauf baust du dein Leben auf? Worauf bauen wir uns als Gemeinde auf? Wie oft verlieren wir uns mal in dem einen oder anderen theologischen Scharmützel? Und wo konzentrieren wir uns auf Christus und richten uns auf ihn wieder neu aus? Wie sieht's aus mit den Gaben, die wir einbringen? Sind wir bereit, uns zu investieren in Gemeinde mit dem, was wir können, was Gott uns mitgegeben hat? Und wie sieht's aus mit dem Liebesfaktor? Wo können wir auch dort immer weiter unsere Beiträge bringen oder auch Neues entdecken? Und da dürfen wir auch um Kreativität und so weiter beten. Amen.